Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wein mit Freunden, der Senti Vini Podcast. Lieben.
Da ist er ja wieder.
Da ist meine Stimme, wer sie vermisst hat.
Magst du dich nochmal vorstellen, weil ich weiß gar nicht mehr, wer du bist.
Gerne. Ich bin der Gianluca und ich bin eigentlich dafür zuständig, dass ich am Anfang immer das Intro mache, wenn ich kann.
Könnte ja auch mal sein, gut, dass du sagst, dass jemand mal zum ersten Mal einschaltet. Magst kurz zusammenfassen, was wir hier so treiben?
Ja, wir sind eigentlich ein Sauhaufen, der gerne Wein trinkt. Nein, wir sind eigentlich Wein mit Freunden bei Senti Vini. Das heißt, wir werden jede Folge einen Wein nehmen, den wir auseinandernehmen. Was heißt, wir schauen uns die Farbe an. Wo kommt er her? Geschmack, Rebsorte, Winzer, Winzerin vielleicht auch oder Familie ist ja auch ganz oft dabei. Region. Stimmt.
Oder Önologinnen, die von Benny und Cossi zu Önologen gemacht werden.
Und dann gibt es noch ein bisschen Speisen dazu, was man dazu schön dinieren kann.
Von unserer kleinen Küchenmaus Gianluca.
Genau. Und es gibt immer einen schönen Song am Ende.
Stimmt.
Weil wir für die haben Wine O'Clock auf Playlist. Spotify, genau, die Wine O'Clock Playlist.
All das findet ihr auf Instagram, Wein mit Freunden. Starten wir heute mal mit ein bisschen Werbung rein, oder?
Ja, natürlich. TikTok, nicht vergessen, oder? Seid ihr auch?
Ja, sind wir auch, stimmt, Wein mit Freunden. Oder eben Senti Vini. Instagram findet ihr auch immer ein bisschen Weinwissen-Videos. Aber jetzt erzählen wir euch heute wieder ein bisschen was Schönes und ich verrate euch jetzt mal, was für ein Weinchen wir dabei haben. Wir sind ja sehr italophil, wie ihr wisst. Also wir trinken gern viel Italien und machen auch immer mal wieder Ausflüge in andere wunderbare Regionen. Aber heute sind wir wieder in Italien. Der Frühling naht, oder? Es riecht ein bisschen nach Frühling draußen. Ja. Wahrscheinlich kommt schon nochmal Schnee, aber... im Moment ist auf jeden Fall sehr warm draußen und deswegen reisen wir an den Gardasee.
Sind so wohin frisch. Auch sonst.
Wohin auch sonst.
Einmal an den Lago.
In die Lombardei zum Weingut Pratello und da heute nur Gianluca Cossi und ich im Studio sind und der Benny fehlt. Der Benny ist ja normalerweise unsere Winzer-Queen, der alles über die Winzer weiß, Winzer-King. Cossi, hast du Bock uns ein bisschen was zu erzählen, wo wir heute sind?
Ich erkläre es euch so, damit ihr es alle versteht, wo wir sind. Ihr kennt den Lago. Dann fahrt ihr, ich nehme an, die Ostseite erstmal hinunter, an Malcesine vorbei, an Riva vorbei.
An, ja, Riva nee, ist nee, ganz Riva ist oben.
Nee, wie heißt nicht Riva, sondern Bardolino meine ich natürlich. An Bardolino vorbei, an Peschiera vorbei. Und dann trinkt man da schon mal den ersten Spritz. Und dann geht es noch ein Stückerl weiter am Lago entlang, auf die andere Seite, also auf die Westseite. Und dann kommt irgendwann der Ort Padenge. Und da findet sich unweit, ein bisschen erhöht in den Bergen, das Weingut Pratello.
Ja.
Pratello. Kennt ihr? Haben wir schon mal gehabt?
Mille Uno, sage ich da nur.
Ist tatsächlich einen Ausflug wert. Also rein optisch ist es unfassbar romantisch. Das muss man leider so sagen. Das ist ein altes Anwesen, was sie mittlerweile auch zu einem Bio-Bauernhof umgebaut haben. Also wir reden übrigens von einem Bio-Weingut. Alles biologischer Anbau seit 2004. Und das Weingut gibt schon ganz schön lange. Und zwar seit dem Jahr 1859 plus 1.
Das war das.
Da wurde das gegründet.
Ja, wir haben verschiedene Betriebe, die 1859 plus 1 gegründet wurden, wo der Cossi sich weigert, die korrekte Zahl reinzuschreiben, weil bekannte…
Fußballverein?
Ja, genau.
Ah ja.
Sehr genau. Ja gut, also 1859 plus 1.
Familie Bertolle. Also tatsächlich bis heute im Familienbesitz sind zwei oder drei Kinder, glaube ich, die aktuelle Generation.
Ich glaube zwei.
Zwei. Nike und ihr Bruder. Der genau. Bruder hat auch einen Namen, den kenne ich jetzt aber nicht, weil wir kennen sie. Und der Papa macht natürlich noch mit. Der ist tatsächlich auch sehr, sehr nett. Und wenn ihr da mal seid, unabhängig von den Weinen, kann ich euch sehr ans Herz legen, einfach mal da zu essen. Die haben so ein Agriturismo, da kann man übernachten, da kann man Hochzeiten feiern, Geburtstage feiern, die haben einen Pool, die haben
so
wirklich
so also einen Wellnessbereich.
Wellnessbereich, auch mit so ganz so hocherotischen Massagesteinblöcken. Alles Private Spa.
Okay. Hocherotisch.
Ja, also ich kann nicht.
Ist aber kein Adults Only, oder? Nein, in Italien niemals.
Weiß ich nicht.
In Italien findest du sehr schwer. Übrigens, wenn ihr mal Urlaub bucht, es ist mir aufgefallen, Mallorca zum Beispiel steht bei berühmten Buchungsportalen, steht bei jedem zweiten Hotel irgendwie Adults Only dabei. Das findest du in Italien sehr schwer, weil die Italiener lieben Familien, lieben Kinder. Und es gibt punktuell Adults, also nur erwachsene Hotels, aber nicht so in dem Stil wie jetzt in anderen Regionen, weil die Italiener einfach zu familienfreundlich sind. Deshalb.
Okay. Genau. Also ich kenne auch Adults Only in Italien.
Aha, sehr gut.
Habe ich gehört.
Eintritt ja, aber 18.
Gibt es natürlich, aber dann eher, also in Südtirol gibt es viel Adults
Südtirol,
Only.
Stimmt, ja. Ja, das stimmt.
Aber restliches Italien, in Süditalien wird keiner auf die Idee kommen, Kinder auszuschließen aus ihrem Hotel. Nein.
Deswegen habe ich es lange nicht mehr weiter als Florenz geschafft.
Mhm.
Naja.
Na gut.
Zurück an unseren Gardasee. Wirklich, also wirklich sehr, sehr schön. Man isst wirklich sehr, sehr gut. Man kann da unheimlich viel unternehmen. Die haben neben Wein auch viel Obst, also in eigener Herstellung und Anbau. Aber haben vor allem halt 80 Hektar eigene Weinberge, was jetzt nicht ganz wenig ist, ne, in so einer hochdekorierten Region da am Gardasee.
Das stimmt.
Und machen
sie. Naja, wenn sie es schon so lange gibt.
Naja, wenn sie es schon so haben. Naja.
Weil jetzt heute ist ja ein bisschen wie in Südtirol, wenn du halt am Gardasee Weinberge kaufen willst, dann hast halt Pech gehabt, weil es halt einfach keine gibt. Und wer welche hat, der bleibt auch drauf sitzen.
Ja, also wäre blöd, ne? Ja, also richtig. Es geht halt nicht mehr aus gesundheitlichen oder familiären Gründen, dass du sagst, ich muss abgeben.
Ja, richtig. Aber das.
Nee, das glaube ich auch nicht, dass sie das wollen.
Da muss schon viel passieren, dass da mal Weinberge abgegeben werden.
Sie sind natürlich bekannt, ist eine Lugana-Region, klar. Aber machen unfassbar gute Rotweine. Also Mille Uno haben wir gehabt und dann gibt es noch den Nero per Sempre, der von dem Weingut sehr, sehr bekannt ist. Mhm. Und was ganz Besonderes, wie ich finde, den heutigen Wein, darf ich den schon nennen? Oder
darfst
wie
ihn
ist
schon
die Reihenfolge?
Nennen, ja.
Diesen Part habe ich noch nie übernommen. Ja, ich habe jetzt gerade in der Hand den Ottocento. Ottocento heißt 800.
Mhm. Aber weißt du, was es damit auf sich hat, warum es 800 heißt?
Nein.
Ja, okay. Das kann ich euch sagen, aber das erzähle ich euch später.
Also ich wusste es mal, es hat was mit diesem Turm zu tun, mit diesem Verteidigungstürmchen, was da in der Umweit
ist. Naja, dann weißt du es ja doch. Ottocento 800 steht sinnbildlich für die 1800er Jahre, 19. Jahrhundert, erinnert an die Schlacht von 1859 übrigens, in San Martino della Battaglia, wie du richtig sagst, von diesem Turm. Das heißt, die wollen damit halt so ein bisschen da die Rebfläche unterhalb dieses Turms ist in San Martino della Battaglia, wollen die halt an das erinnern.
Jetzt kommt es mir wieder, 800. Als wir da waren, wurde uns das hier erzählt.
Ja. Ottocento.
Ottocento.
Genau. Super süße, also wirklich schöne Lage, super süßes Gebiet. Und genau, dann, wenn du magst, kannst du schon mal.
Soll ich mal knacken?
Ja. So, ihr hört, es ist ein Schrauber.
Schrauber und es ist eine Schlegelflasche. Also,
stimmt.
Zu Deutsch sagen wir die Rieslingflasche, was auch sehr untypisch ist.
Warte. Habt ihr den schon länger im Sortiment?
Ja, aber es hat eine andere Flasche.
Der ist mir nie aufgefallen.
Es ist tatsächlich der Wein, der, wenn Pratello auf der Hausmesse ausstellt, als erstes ausverkauft war. Die letzten zwei Male.
Ja, das stimmt. Der ist sehr oft vergriffen.
Deswegen.
Weil, also dann greife ich jetzt auch gleich kurz vor, bevor wir drüber reden. San Martino della Battaglia ist eine der kleinsten DOC, also ihr wisst, Denominazione Origine Controllata, ist diese Herkunftsbezeichnung. Es ist eine der kleinsten DOC-Regionen Europas tatsächlich, weil dieses Gebiet unterhalb von diesem Turm, San Martino della Battaglia, hat nur 25 Hektar Rebfläche und da gibt es eigentlich wenig, was kleiner ist. In Italien gibt es noch irgendwie zum Beispiel in Piemont gibt es die Sizzano DOC, die hat anscheinend weniger als 10 Hektar oder zum Beispiel in den Abruzzen haben wir die Terre Tolesi DOC, hat nur 21 Hektar. Also ist die San Martino della Battaglia eine sehr, sehr kleine DOC. Ganz Europa oder zumindest auch Italiens. Genau.
Wow.
Ja, also ich habe heute extra für dich die schönen neuen Santivini Daydrinking Gläser ausgewählt.
Ich finde die wirklich schön.
Ich finde die auch schön.
Ja, ich finde auch das Logo dezent.
Ja, mit dieser Riffelung.
Ja. Ich finde es ganz schön.
Ich weiß. Aber trotzdem können wir starten jetzt mal ganz brav erstmal in die Verkostung rein. Cossi, wie stufst du die Farbe ein? Die siehst du auch trotzdem.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe sie nicht so gut.
Ach, die Tata.
Wegen der Rillen. Hat dann also natürlich hat dann auf jeden Fall einen Grünstich.
Mhm.
Das schöne Gelb hat auf jeden Fall, bringt es einen Grünstich mit, wie ich das jetzt hier erkennen würde.
Aber schon, ich finde schon eher Goldgelb, gell? Es ist jetzt, oder Strohgelb.
Stroh, aber mit
Strohgelb
Grünstich.
Mit grünlichen Reflexen. Gehst du da mit, Gianluca?
100%.
Okay. So, Nase. Heute machen wir es mal wieder der Reihe nach. Ah, ist schön.
Ja, schon.
Sehr schöne Nase. Hat schon, also bietet viel an. Gianluca, wo bist du vom Geruch?
Also das Erste, was ich rieche bei dem Wein, ist so ein bisschen dieses irgendwas Salziges, Würziges.
Bin ich voll dabei.
So, das ist so das Stechende, aber gut.
Er hat nichts aufdringlich Fruchtiges.
Nee? Ja, maximal die Birne, finde ich.
Mhm. Bin ich auch dabei, ja. Ist nichts, absolut nichts. Vielleicht so Birne, bisschen gelber Apfel noch so.
Aber irgendwas Exotisches ist noch dabei, finde ich, so eine exotische Frucht.
Ich glaube, was du mit diesem Stechen so ein bisschen meinst, ja. Also sie stufen ihn auch ein mit Akazie. Die Akazie hat schon immer so, diese Akazienblüte, es gibt den Akazienhonig, ich glaube, das hat schon immer so ein bisschen was. Er hat auf jeden Fall ein bisschen was Florales. Aber ich gebe dir vollkommen recht, der hat schon auch so grüne Noten, gell? Gerade wenn du so ein bisschen stärker reinschnüffelst, der hat schon ein bisschen was Grünes. Was haben wir denn für einen Jahrgang?
24,
ja, gut.
Probieren wir mal.
Probieren wir. Boah, ja, also wenn du denkst, du kommst am Gardasee, kriegst immer so super Vollfruchtbomben ins Glas, finde ich das jetzt hier überhaupt nicht. Er ist ein Ticken zu warm, habe ich vorhin schon.
Finde ich nicht schlimm.
Aber für eine Verkostung wissen wir ja, dass es auch tatsächlich sogar besser ist, weil wenn du ihn warm magst, magst du ihn kalt auch. Aber ich finde, dass der wirklich sehr, sehr elegant daherkommt. Ich finde ihn von der Säure, man merkt schon eine Säure, aber sie ist nicht aufdringlich.
Ich fand lange nicht mehr oder keinen Wein vom Gardasee mehr so interessant.
Richtig, ja.
Also jetzt auch. No hate gegen Lugana, aber irgendwo sind wir ja dann doch irgendwie alle gleich. Und hier haben wir wirklich mal wieder was Spannendes, was wirklich Interessantes, auch mit ein bisschen Tiefe. Nicht nur ein bisschen, da hast du auch wirklich ein Stück Geschmackiges in den Backen.
Der hat so ein bisschen Mandel auch, gell? So ein bisschen so eine, dieses Amaretto-mäßige.
Ja, und was ist es denn für eine Rebsorte?
Die Rebsorte heißt Tuki.
Tuki.
Und da haben wir ja drüber geredet mal in einer Folge schon.
Also Tokai.
Tokai. Und Tokai Friulano. Haben wir mal drüber geredet, bei Winzern aus dem Friaul, dass die ja, das Friaul struggelt ja, wie wir wissen.
Mit allem.
Mit allem, genau, mit diversen Rechtsstreitigkeiten. Und jedenfalls, nachdem der Tokai ja eine Herrschaft und Kunftsbezeichnung ist aus Ungarn und es da ein Abkommen gibt mit der EU, hat die EU eben irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her tatsächlich, es war irgendwie Anfang 2000, denen verboten, den Tokai Friulano zu nennen, da heißt jetzt nur noch Friulano. Mhm. Und die zweite Region, wo diese Tokai eben in Anführungszeichen angebaut wird, ist am Gardasee in der Lombardei und da haben sich die Winzer, die den anbauen, was nicht viele sind, weil die DOC ja auch so klein ist, sich entschieden, das Tuki zu nennen.
Mhm. Okay.
Und dann sind sie aus dem Schneider.
T-U-C-H-I geschrieben, Tuki. Haben wir noch eine andere Kellerei, der ist auch super spannend. Also wenn ihr mal schauen wollt auf Santivini, könnt ihr die auch mal vergleichen.
Was ganz Witziges, damit ihr die Intensität dieses Hates nachvollziehen könnt. Auf der Flasche steht drauf, auf Italienisch, 80 Jahre alte Reben vom Lago, von Trauben und dann ist es gepunktet.
Ach, geil.
Da ist nur ein T, dann sind Punkte und ein I, schau.
Ach, das ist ja lustig. Tatsache. Und J, ja, genau, also wie Tokai.
Ja, also die mussten sehr das gut. Quasi auch wieder hier schwärzen, beziehungsweise quasi zensieren, was es denn ist.
Ja, weil es schade ist natürlich, weil wem sagt Tuki was, ne? Also in der Allgemeinsprache, weil die Rebsorte ist nun mal verwandt auch mit Tokai, ist ein Tokai, genau. Und deswegen ist es eigentlich schade, dass dann immer mit so EU-Verordnungen da immer so ein Trouble draus gemacht wird. Aber gut, so ist es halt. Wir können aber von Glück reden, dass sie es unter Tuki weiter anbauen dürfen.
Glücklich und dankbar müssen wir sein, das erleben zu dürfen.
Ja, und vielleicht noch ganz kurz, da hast du auch gerade was Spannendes angesprochen, alte Reben, 80 Jahre alt.
80 Jahre alt, Chef der Flasche, ja.
Gianluca, was schätzt du ab wann, also ich habe dir ja schon mal erzählt, dass so der Halbwertszeit eines Rebstocks ist ja so bei 30 Jahren, dann fängt an, die Qualität so ein bisschen nachzulassen, die Produktion. Was schätzt du ab wann, es gibt ja in Deutschland ist ja ein Skill, wenn alte Reben auf dem Etikett steht, was schätzt du ab wann das startet, dass du einen Rebstock als alte Rebe bezeichnen darfst?
Also wenn du dann 5, 3, 35,
so,
weniger?
Genau. Ja, 35. Zwischen 30 und 40 darfst du schon alte Reben sagen. Und die sind 80 Jahre alt. Und was ist der Skill da davon? Die Wurzeln gehen tief. Du hast halt absoluten maximalen Ausdruck vom Terroir, weil die natürlich sich von ganz unten die Nährstoffe holen, die Reben. Und du hast weniger Ertrag, dafür natürlich immer eine immer höhere Qualität.
Wahnsinn.
Funktioniert nicht
das
immer.
Das ist tatsächlich auch immer irgendwann ausverkauft. Also, dass wir noch den 24 in der Hand haben, ist eh witzig, ne? Weil das war eigentlich immer, die letzten Jahre irgendwann im Dezember, spätestens Januar ausverkauft. Also es gab immer einen kleinen Break, bis bevor der neue Jahrgang kommt. Ich weiß jetzt nicht, wann der neue kommt. Vielleicht passiert das ja auch wieder.
Das ist krass, das ist schon aber wirklich maximal elegant. Riech jetzt nochmal Gianluca, der macht jetzt nochmal richtig auf.
Ist übrigens auch vegan, ne? Habe ich gerade gelesen.
Aha.
Steht auch drauf.
Heißt nicht durch tierische Produkte
ja,
geklärt.
Ja, jetzt finde ich, ist er anders. Jetzt kommt auch so ein bisschen die Frucht raus.
Gell?
Ja.
Ist doch besser, ja, komfortiger.
Aber ist schon wahnsinnig, wahnsinnig elegant.
Ja, mag ich gern.
So, Gianluca, deine Einschätzung zum Flaschendesign?
Gut.
Der hat ja oben so ein bisschen wie so ein Mosaik.
Ich finde allgemein Schlegelflaschen ja schön.
Das stimmt, die wirken sehr elegant.
Genau, immer, auch ja? Als Geschenk. Ich finde, du hast auch was in der Hand.
Ja, das stimmt. Mhm.
Und ich mag oben auch das Muster, was die haben. Dieses
lockert es ein bisschen auf, gell?
Weiß gar nicht, was das ist. Ist das deren Hausmuster nicht, ne?
Ich habe mich tatsächlich schon mal drüber unterhalten, der Steffi, was das sein soll da oben.
Ob das ist in der Burg vielleicht? Das
sieht ja, für mich aus wie so ein Mosaik oder
ich glaub
so.
Auch irgendwo,
wie so ein Boden.
Dass du es irgendwo auf dem Hof von denen wahrscheinlich finden würdest.
Auf den sexy Massage liegen wahrscheinlich. Die sind aus so einem Mosaik.
Ja, der Innenhof war sehr malerisch, mal unabhängig von diesen sexy Steinblöcken. Ich glaube, es sind so riesen Marmortische, wo du dann so Hot Stone machen kannst. Das hat uns schon beeindruckt, als wir dort waren. Also wir haben es ja nicht ausprobiert, sondern nur gesehen bei der Führung. Aber Naturteich, ein Pool, so wirklich einen sehr idyllischen Innenhof zum Speisen. Also kann man so. Wir haben das sehr gut gegessen.
Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Genau, jetzt, wenn wir sagen, ich finde, das ist jetzt so ein klassischer Wein, wo ich sagen würde, das ist für mich ein perfekter Speisebegleiter, weil der hat so die richtige ausgewogene Säure. Der ist nicht zu fruchtig, der ist nicht zu überladen, der ist elegant, aber bringt trotzdem ein komplexes Bouquet mit, sowohl in der Nase als auch im Mund. Gianluca, was würdest du denn oder was kochst du gern und würdest sagen, da würdest du deinen Gästen diesen Wein dazu reichen?
Ich fände den super interessant mal zu Vorspeise oder zu Snacks.
Snacks.
Snacks. Snacks lieben wir
zum
alle.
Zum Beispiel.
Snacks zum Beispiel, ich habe jetzt letztens erst Gnocchi gemacht.
Gnocchi.
Genau, die Gnocchi. Und zwar im Ofen und die werden dann so crunchy. Mit Olivenöl, Gewürzen, schön einreiben, ab in den Ofen, super easy, rausholen. Mm. Und dann hast du so diese, weißt du, die obere Haut ist dann wie so eine Kruste.
Lecker.
Und die sind dann so knusprig. Und die mit einem Dip fände ich zum Beispiel super interessant.
Finde ich auch schön. Klingt gut, ja. Was für ein Dip?
Ich habe zum Beispiel den Knoblauch-Lemon-Dip gemacht. Griechischer
also
Joghurt.
Ah ja, okay.
Kannst du nehmen, kannst du natürlich auch irgendwas
Fettiges. Ja, frischer Knoblauch muss natürlich ein bisschen aufpassen, bei Wein grundsätzlich. Also frischer Knoblauch ist jetzt, also ich weiß nicht, wie die
Griechen so griechisch,
das machen.
Genau. Es sollte jetzt nicht so wie Tzatziki sein, also dann
zarter.
Nur noch, genau, dezent. Oder, was ich auch sehr gut finden würde, ist Fenchel.
Ja.
So Fenchel, Orangenscheiben dazu.
Mhm. So als Salat.
Brot, ja.
Geil.
Ich finde den einfach interessanter, als wie zu einer massigen schweren Hauptspeise zum Beispiel.
Ja, das stimmt.
Ich jetzt, aber das ist Geschmackssache. Ich finde, es ist so ein eleganter, besonderer Wein, da gehört auch irgendwie was Besonderes zum Essen dazu.
Was schätzt du, wie viele Umdrehungen der hat?
Ja, ich gebe ihm 13.
Mhm.
Ja?
Sehr gut.
Point. Ja, da.
Sehr gut.
Ja, aber ich finde, das ist gar nicht so essensnotwendig. Ich kann mir das auch vorstellen, dass wir da irgendwie auf so einem schlechten, alten, weißen Terrassenstuhl sitzen. So diese Langnese-Ausstattung von früher.
Völlig wurscht, worauf du sitzt, wenn du in Italien bist.
Und dann geben wir uns da ein, zwei Fläschchen mit Cristini, genau.
Ja, es geht auch.
Also bin ich jetzt schon da.
Witzigerweise, also wir bei Santivini auf der Seite, ich habe vorhin mal so in unsere Weinbeschreibung, nee, wir tatsächlich bieten, also schlagen wir ihn auch vor mit San Daniele.
Ja.
Oh.
Könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, super, weil er hat so dieses mineralisch-salzige. Übrigens interessant, der Lugana von Pratello hat auch sehr so dieses mineralisch-salzige. Das ist auch nicht so ein typischer 0815 Lugana, ohne das abwertend zu meinen, oder so ein Standard-Lugana mit so Vollfrucht, Litchi, Exotik, sondern der ist auch sehr elegant mit so diesem mineralischen, so einem leicht salzigen Nachklang. Also das ist so grundsätzlich auch ein bisschen diese Pratello-Stilistik. Ich würde euch gern kurz ein bisschen was zur Herstellung von diesem Wein erzählen. Das ist nämlich auch ganz spannend tatsächlich. Erstmal haben wir natürlich hier Handlese. Mit diesen uralten Reben geht das ja auch gar nicht anders. Dann werden die Trauben sehr sanft gepresst. Dann gibt es eine kühle Vorklärung des Mostes. Also das heißt, die Temperatur wird natürlich auch runtergesetzt und der Most wird schon mal so ein bisschen geklärt. Und dann gibt es die temperaturkontrollierte Vergärung für circa 16 Tage. Ist auch mal ganz spannend.
Ja.
Wie lang eigentlich so ein Wein, das ist ja bei Weißwein werden ja die Schalen abgezogen, das ist ja eine reine Mostgärung, weil du aus diesen Schalen der Weißweintrauben einfach zu viel Säure und grüne Tannine rauslösen würdest. Und dann reift dieser Wein im Edelstahltank für mehrere Monate auf seiner eigenen Hefe. Das hatten wir auch schon mal. Weiß einer von euch beiden noch, wie das heißt, wenn der auf seiner Hefe lagert, die immer wieder aufgerührt wird?
Spontanvergärung.
Nee, das ist was anderes. Spontanvergärung ist, wenn keine Hefen zugegeben werden für die Vergärung, das immer wieder
auf seinen eigenen Hefen.
Ja, aber er lagert
so,
auf der eigenen Hefe und die wird immer wieder aufgerührt.
Und dann ist es die
Batonage, genau. Ah. Also die Gesichtsmimik ging in die richtige Richtung. Batonage, genau, die Batonage. Das heißt, da wird für mehrere Monate immer wieder die Hefe aufgerührt. Haben wir übrigens auch ein sehr schönes Video aus Santivini, wo der Memo das Ganze, ich glaube der David oder der Memo,
ja, einer von beiden.
Ich glaube der David.
Zum David. Schöne Grüße, Wein Stefan.
Erklärt, was da wie das funktioniert, dass eben diese Hefen, die ja dann nicht mehr irgendeine Aktivität im Gärungsbereich haben, sondern halt eigentlich sind es ja so tote Hefezellen, die aber eben noch so Stoffe an den Wein abgeben, dass der so creamy wird. Und vielleicht wollt ihr nochmal ein Schlückchen in den Mund nehmen und nur so ein bisschen mal im Mund um die Zunge spielen lassen, dann merkt ihr nämlich schon dieses
Cremige. Auf jeden
Cremige.
Fall fand ich vorher schon, ja.
Der hat ein unheimlich weiches Mundgefühl.
Voll.
Und drum sage ich dir ganz ehrlich, das ist nicht everybody's darling. Ich glaube nicht, dass das ein Massenwein ist, der jedem schmeckt, weil er schon speziell ist. Also nicht speziell im negativen Sinn, sondern weil er schon was vom Trinker möchte.
Ja, es ist halt kein Basic-Weißwein.
Genau.
Ne,
also eben so nicht so ein People-Pleaser wie ein Lugana oder ein Custosa oder so, sondern der will schon was von dem, der ihn trinkt. Und da er aber diese Batonage macht und auch diese Cremigkeit hat, sehe ich ihn schon auch zu einer schönen Pasta oder sowas. Also ich könnte mir schon gut dazu vorstellen. Oder zu einem schönen weißen Fisch. Allerdings muss der ein bisschen fetter sein. Der wäre zum Beispiel sehr gut zum Lachs.
Mhm.
Genau. Also wenn ihr ein bisschen mehr Inspo braucht, auf jeden Fall. Apropos Lachs, fällt mir auch gerade ein Gericht ein, was der Gianluca neulich gekocht hat. Der Gianluca hat einen Feed namens
I am Gianluca.
Wie schreibt man das aber mit Punkt dazwischen, oder?
I-A-M Punkt und dann
Gianluca.
G-I-A-N-I-L-U-C-A.
Aha.
So schaut's aus, Jungs.
Auf DikiDoki und auf Instagram, wie man in Italien sagt.
Geht besser, da haben die irgendwie mehr Lust drauf.
Wo geht besser? TikTok?
TikTok, da sind sie alle verfressener.
Ja, und jetzt.
Kenn ich mich nie aus.
Da könnt ihr euch auf jeden Fall ein bisschen inspirieren. Findet man da das Gnocchi-Rezept auch?
Ja, das habe ich auch drinnen. Ich habe auch mit Fenchel sogar zwei Sachen. Ich habe sogar Lachs mit Fenchel, fällt mir gerade ein.
Schau her.
Bitte.
Oh.
Dann haben wir das gemacht im Januar, glaube ich.
Das heißt, ihr könnt einfach ein bisschen auf TikTok rumlungern,
richtig,
euch von uns Weintipps holen, vom Gianluca ein bisschen Essenstipps, weil was gibt es denn auch Schöneres als zu essen und zu trinken? Das macht doch das Leben erst lebenswert. Und genau. Dann könnt ihr da mal reinschauen und euch mal ein bisschen Inspiration holen.
Wunderbar.
So, jetzt machen wir noch ein kleines Ratespiel. Wo liegen wir denn bei dem preislich? Da würde ich jetzt wieder den Gianluca challengen.
Ich sage jetzt 12,95.
Puh, heute ist er schon gut.
12,90.
Ja, schon.
12,90.
Für das, was ich nie gesehen habe bei euch.
Aber für die Sparbrötchen, du bist der Schwab.
Wein mit Freunden.
Also, jetzt ist er heute der Schwab, oder was?
Der Gianluca ist ja so ein bisschen alles. Ist ein bisschen Tiroler,
so
bisschen
Chameleon,
Schwabe.
Oder? Die verändern doch die Farben.
Bisschen Italiener.
Ist ein Chameleon? Ja, so bin ich.
Ein italienisch-tirolerisches Schwabenchameleon.
Ich performe, wenn es drauf ankommt.
Mhm.
Wir wissen immer noch nicht so ganz genau, wo Gianlucas Papa herkommt. Das werden wir auch wahrscheinlich nie mehr aufklären. Aber kriegen wir schon noch raus.
Ja, klar.
Und,
aber es zeigt dir, dass du mittlerweile ein schönes Preis-Leistungs-Gefüge hast.
Sehr
das stimmt.
Schön,
ja.
Komme ich auch wieder zurück auf diese Weinausbildung. Wir müssen auch immer so ein bisschen bewerten im Kurs und dann später auch natürlich im echten Sommelier-Leben müssen wir schon in der Lage sein zu sagen, was darf so ein Wein denn kosten? Also da musst du dir anschauen, wenn wir jetzt mal so über Discounter und Vergleich reden, Weinfachhandel. Was ist das für ein Winzer? Wie viel produziert der ungefähr? In welcher Größenordnung liegt der? Handlese ist immer schon mal ein Indikator für einen höherpreisigen Wein, weil du einfach sehr, sehr viel geschultes Personal auch brauchst, das dir die Trauben liest.
Mhm.
Weil also gerade bei der Tuki ist es so, dass die hat sehr kleine Beeren, die sind sehr empfindlich. Wenn die aufbrechen, dann schimmelt dir halt gleich mal die ganze Traube durch.
Wahnsinn.
Auch kurzer Recap für euch, wisst ihr noch, die Traube ist der gesamte Bund und eine einzelne nennt man Beere.
Ach, eine Beere. Lucky. Jetzt habe ich dir so viel.
Ich wollte ja nur wieder sehen, wie du deinen Mund wieder so
Gesichtsakrobatik machst. Genau, also eine einzelne ist eine Beere, fand ich auch spannend. Und nur der Gesamtbund ist die Traube. Und wenn du natürlich hier ein, zwei gebrochene, nennt man das, Beeren hast, dann tritt Saft aus, dann kann einfach Schimmel entstehen.
Und auch nicht, wenn man die ganz schnell abwäscht und die auf ein geplatzte wegnimmt, so nah. Aber es hat ja auch natürlich super Arbeit.
Das passiert schon und dann wird natürlich auch sehr schnell selektiert, ja. Aber du brauchst trotzdem schon, du kannst jetzt nicht irgendjemanden in den Weinberg schicken, der da die Sachen aberntet. Genau.
Machen die denn auch Rotweine und ja. Rosé?
Hättest du mir zugehört, ich habe es eingeführt, dass mindestens zwei davon.
Der mit dem Fiat 500 auf dem Etikett, den haben wir doch mal zusammen gemacht.
Mindestens zwei sehr bekannt sind.
Ja, aber wenn ich den jetzt mir ansehe und dann an diesen Mille zum Beispiel denke, dann würde ich das nie denken, dass es derselbe ist.
Ah, das stimmt. Das ist
ein kompletter Marketingunterschied.
Wir haben sehr viele, wie gesagt, ich glaube, die Kids machen gerade das Marketing ein bisschen.
Die Kids. Mhm.
Naja.
Darf ich kurz was fragen?
Ja.
Die machen auch einen Riesling, gell?
Die haben einen italienischen Riesling.
Spannend.
Oh, wow. Ja.
Riesling hast du ja eigentlich nur in Deutschland, Österreich, Elsass so?
Das sind tatsächlich, ich habe sie gefragt, als wir dort waren, dieser Riesling wurde importiert aus der Mosel oder von der Mosel.
Ach, krass.
Weil den fand eine Vorgängergeneration an der Mosel so überragend, dass sie gesagt haben, okay, wir klauen uns jetzt da mal was und versuchen das einzupflanzen und es hat tatsächlich funktioniert.
Weißt du, was die für rote Rebsorten haben? Ich weiß sie nicht alle, aber ich weiß eine. Fix.
Ich komme gerade nicht drauf. Was ist denn das für ein Ding da drin?
Also ich kann euch sagen, eine ist super spannend, ist auch genauso ähnlich spannend eigentlich wie Touquet. Das ist Rebo.
Das meinte ich, das habe ich gerade gesucht, Rebo, genau.
Und ich meine, dass die eben, das ist typisch für das Valtenesi. Valtenesi ist auch so ein hügeliges Gebiet, so in den Ausläufern des Gardasees, so ein bisschen im Hinterland. Und diese Region, also warum, wenn ihr um den Gardasee fahrt, habt ihr ungefähr 1,5 Millionen Weingüter und Rebstöcke und seht eigentlich überall nur Wein, weil der Gardasee hat ein ganz besonderes Mikroklima. Ist immer wieder sehr spannend, weil du hast natürlich diese kühlenden Winde von den Alpen, also da sind ja dahinter gleich, geht ja gleich weiter Richtung Südtirol mit den Alpen, dann natürlich so Berge und Wasser, also hat natürlich auch immer ein spannendes Klima und du hast mediterrane Winde. Deswegen ist es ja oft so heiß am Gardasee. Also hast ja über 40 Grad im Sommer. Ist ja auch eine sehr heiße Region. Aber eben durch diese kühlenden Winde und durch diese Moränenhügel, diese Böden, die dort sind, ist es einfach prädestiniert für den Weinanbau. Und das macht echt wirklich schon sehr, sehr viel Spaß, sich da mal durchzutesten, weil du auch von Region zu Region, also Veneto, Lombardei und, hilf mir schnell, was ist die dritte?
Oben oder unten?
Oben. Ja, sag mal, ich stehe jetzt auf dem Schlauch.
Ab ins Piemont oder was?
Na, Gardasee, es sind drei Regionen, Lombardei.
Südtirol.
Na, Trentino, Herrgott, ja, nochmal.
Südtirol.
Ja, mehr oder weniger. Fast, ja. Ja, richtig. Genau, und da hast du halt wirklich in drei Regionen mit so spannenden, auch heimischen Rebsorten, wie zum Beispiel Touquet und Rebo.
Würdest du Trentin schon als Gardasee? Ist das so?
Ist so.
Ist so, ja.
Natürlich. Der Gardasee hat drei Regionen. Mhm. Oben, so Riva, diese ganze Sache, das ist alles Trentino. Und da hat auch jede Region ihre eigene Küche. Da
muss ich doch mal wieder mit dem Radl runterfahren.
Ja, mach mal.
Das ist meine Lieblingsbeschäftigung.
Am Trentino zum Beispiel gibt es ja den Monte Baldo, diesen Berg.
Den Berg, ja.
Da wird sogar auch Trüffel angebaut. Und zu diesem exotischen Klima kann ich euch sagen, was mich am meisten erstaunt hat, habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, dass es halt
Kiwi gibt.
Kiwi, was für mich eine absolute Südseefrucht war. Datteln, Feigen. Super spannend, es gibt Reisanbau am Gardasee,
stimmt, ja.
Safran,
ja.
Also es ist wirklich kulinarisch, lohnt sich vor, bevor man an den Gardasee fährt, 10 Kilo abzunehmen, damit man sich die dann da wieder drauf futtern kann.
Klar.
Und auch sich mal traut, einfach ein bisschen von erster Seereihe wegzufahren, um einfach da nicht Spaghetti Vongole überall zu essen, sondern sich einfach auch mal zu trauen, in so kleine, verträumte Lokale zu gehen, wo man auch einfach mal regionstypisch isst, sowas wie Polenta, Monteveronese-Käse.
Also soll ich euch was sagen? Ich hasse Polenta.
Ich weiß, das hast du schon mal erzählt.
Ich hasse so sehr Polenta.
Das ist auch als
deswegen, das ist für mich der Inbegriff vom Friaul.
Aber dann gibt es Gardasee-Fischfehlchen, muss man unbedingt mal probiert haben.
Amarone-Risotto.
Amarone-Risotto oder eben Bigoli, ist ganz geil. Eine hausgemachte Pasta, sind so ein bisschen dickere Nudeln.
Mit kleinen Pünktchen.
Im Trentino gibt es dann eben sehr, ist fast schon so alpenländische Küche, da gibt es dann die sogenannten Strozzapreti, die Priesterwürger. Mhm. Ist auch eine Pasta. Mhm. Oder Canederli. Also es ist schon, ja, es ist wirklich, also das dann gibt es Carne Salada. Ah. Carne Salada, das ist sowas wie Bündnerfleisch oder so ähnlich wie Saula.
Genau. Wobei Carne Salada schon sehr Piemont ist, ne? Piemontesisch.
Ja, aber auch Trentino.
Das ist schon hier verrückt.
Ja, es ist wirklich, also
ich esse immer nur Hummer und Spaghetti Vongole.
Ich versuche euch auch ein bisschen, ich schreibe euch ja immer einen Blog zu jedem.
Banause.
Ich versuche euch ja in jedem, zu jeder Folge einen Blogartikel zu schreiben. Da schreibe ich euch vielleicht auch mal so ein paar lokale Spezialitäten ein, rein, die man da
die man besuchen kann, ja, um Gottes Willen.
Was gab's denn da zu essen auf der Party nach der Hausmesse?
Party nach der Hausmesse?
Ja, nee, nicht Hausmesse.
Sommerfest.
Nee, Vinitaly-Party. An dem ersten Abend, als wir bei dem anderen Weingut oben waren, als ich früher gegangen bin. Was gab's denn da zu essen? Da
war
Da war auch so Carne Salada und sowas.
Ja, ja. Kann sein, das weiß ich nicht mehr. Dann natürlich Valeggio sul Mincio, diese ganzen Tortellini.
Wie spricht man das aus?
Valeggio sul Mincio, nicht sulla Minchia, sondern sul Mincio. Das ist auch so ein Running Gag hier.
Okay.
Tortellini im Brodo, also gibt es auch ganz viele verschiedene, diese Tortellini-Geschichten und so weiter. Also ich kann euch nur sagen.
Und Tiramisu.
Oder in Sommercampagna gibt es auch ein sogenanntes Fest des Pfirsiches, La Pesca. Ich könnte jetzt anfangen, ich schwöre euch, Folge steige ich ins Auto.
Man könnte meinen, sie hat da gelebt.
Ja. Und ich habe mich ja da auch sehr wirklich mit den ganzen regionalen Gegebenheiten befasst und durfte auch an einem Kulinarik-Guide mal ein bisschen mitschreiben. Deswegen habe ich da den ganzen Gardasee bereist und darum weiß ich all diese Sachen. Und ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, den Gardasee nicht nur als klassischen, es ist kein Badeurlaub, der Gardasee.
Finde ich auch
kein
klassischer.
Kann man, aber man sollte den Fokus auf Kulinarik legen. Weingüter immer besuchen, Ölmühlen, auch super. Restaurants testen.
Wandern.
Wirklich. Macht euch den Spaß.
Scheißdreck. Fahr mit deinem Radl runter und dann gehst noch wandern. Das sind mir die Liebsten.
Ja. Also ich mag noch lieber die Leute, die wandern, als die Leute, die radeln, weil das geht nämlich richtig auf den Sack.
Ich sage ja, das ist
so, an alle Biker, bitte bleibt auf den Fahrradwegen. Ja. Danke. So.
Geht's mir nicht auf den Sack mit der Straße.
Wenn du auf der Gardesana, die eh schon komplett voll ist, gibt einfach eine Straße um den ganzen See rum und wenn da dann noch die ganzen Radlfahrer unterwegs sind mit ihren hautengen, naja, egal. Anderes.
Ihr könnt gerne haten an Cossi und Antonia.
Ich stehe dazu, ich find's.
Genau. Hate-Kommentare taggt uns gerne.
Ja. Ihr Radl will mir leben gern, jo.
So, und jetzt haben wir natürlich hier einen perfekten kulinarischen Ausflug gemacht. Wir haben den perfekten Wein dazu, nämlich den Ottocento Tucchi von Pratello und sitzen gemütlich auf, was für Stühlen hast du gesagt?
Diese alten weißen Langnese-Plastikstühlen.
Langnese-Plastikstühlen. Gianluca, was für ein Sound haust du uns heute auf die Playlist?
Annalisa mit Esibizionista.
Esibizionista. Also der Exhibitionist quasi.
So schaut's aus. Sehr weil gut. Wenn man schon auf so grinigen Stühlen sind, dann will ich auch, dass Leute
dass der Arsch dann schön dran klebt, gell, auf dem Plastik.
Vor allem mit kurzen Hosen.
Ja,
schlimm.
Also ich
das
jetzt
Geräusch, wenn du dann aufstehst.
Ich war jetzt sogar ohne Hose auf dem Stuhl, deswegen.
Schön, da hammern wieder unseren Exhibitionisten.
Ja, nach dem Schins.
Das passt ja perfekt. Mm. Liegt er dann schön auf seinem Massagestein und hockt
und
sich
lässt
danach.
Und lässt sich seinen Sitzer grillen.
Schön.
In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
Wir verabschieden schön, was uns in die nächste Woche. In zwei Wochen wieder. Ciao, ragazzi. Ciao.
Immer dran denken.
Da kommst du.